Liebe Geschwister, ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Buch Prediger. Wir wollen heute fortfahren, dieses Buch zu betrachten. Wir sind in Kapitel 4 angelangt und ich möchte mit euch gemeinsam die Verse 13 bis 16 studieren. Prediger, Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Und hier lesen wir im Wort des Herrn. Besser ein armer und weiser Jüngling als ein alter und törichter König, der nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Denn aus dem Haus der Gefangenen ging er hervor, um König zu sein, obwohl er arm in seinem Königreich geboren war. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, mit dem Jüngling, dem Zweiten, der an die Stelle jenes treten sollte. Kein Ende all des Volkes, aller derer, denen er vorstand. Dennoch werden sich die Späteren nicht über ihn freuen, denn auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Amen. Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Bundesregierung ist in unseren Tagen stark gesunken und sehr niedrig. Laut einer Umfrage im Mai 2025 glauben nur ca. 26% der Deutschen, dass unsere Regierung erfolgreich sein wird und die zukünftigen Probleme unseres Landes bewältigen kann. 26%. Die Schuld für soziale und wirtschaftliche Einbrüche, einer schlechten Migrationspolitik, zunehmende Gewalt und Straftaten werden zum großen Teil unserer Regierung zugeschoben. Dies führt dazu, dass die allgemeine Zufriedenheit des Volkes und das Vertrauen mit der aktuellen Regierung sehr gering ist. Große Teile der Bevölkerung wünschen sich einen politischen Neustart, einen Neustart, Neuwahlen. Und die Bevölkerung sehnt sich nicht nur nach einer gewissen Stabilität, sondern es wird deutlich, die Bevölkerung sehnt sich nach etwas völlig Neuem, nach einem Neustart. Nun, Geschwister, diese Unzufriedenheit mit der Regierung und der Wunsch nach einem Neustart bleibt nicht nur bei der Welt da draußen stehen, sondern kommt auch in die Gemeinde. Unter vielen Christen merken wir eine gewisse Unzufriedenheit gegenüber der Regierung, einen gewissen Wunsch nach einem Neustart, nach einer neuen Regierung. Denn als Christen beobachten wir nicht nur die soziale oder wirtschaftliche Lage unseres Landes, als Christen beobachten wir auch die geistliche Lage unseres Landes. Und wenn wir auf die geistliche Lage unseres Landes schauen, dann werden wir sehr frustriert und beunruhigt in unserem Herzen. Wir beobachten, wie unsere Regierung antichristliche und atheistische Gesetze verabschiedet und Regierungsformen durchsetzt, wodurch wir als Christen immer mehr unter Druck gesetzt werden. Und so breitet sich auch unter uns Christen ein gewisser Unmut gegenüber unserer Regierung aus und ein Wunsch nach einem Neustart. Doch lasst mich euch heute Morgen fragen, liebe Gemeinde. Wird es dir und mir besser gehen, wenn wir eine andere Regierung haben? Oder anders gefragt, was braucht unser Land wirklich? Braucht unser Land wirklich einen Neustart in der Regierung, in der Politik? Braucht unser Land wirklich einen Regierungswechsel? Wird das deutsche Volk zufriedener sein, wenn wir eine stabilere und bessere Regierung haben als die gegenwärtige? Werden wir als Christen zufriedener und sicherer sein in einem Land, wo eine bessere Regierung sein wird? Was braucht unser Land wirklich? Das ist der Titel der heutigen Predigt. Und ausgehend von unserem Text heute Morgen werde ich versuchen, diese Frage zu beantworten. Was braucht unser Land wirklich? Wir haben bereits gelernt, dass Salomo das Buch Prediger zum Ende seines Lebens geschrieben hat. Und dieses Buch ist in gewisser Weise eine Reflexion seines langen Lebens, wo er aufzeigt, worin er in seinem Leben nach Glück, nach Freude, nach Zufriedenheit und Sinn gesucht hat. Dabei haben wir bereits gelernt, dass Salomo in sämtlichen Bereichen dieses Lebens nach Glück gesucht hat. Er suchte in der Weisheit nach Glück, doch vergeblich. Er suchte im Feiern und in der Freude nach Glück, doch vergeblich. Er suchte in der Architektur nach Glück, doch vergeblich. Er suchte in Frauen nach Glück, doch vergeblich. Er suchte in Besitz und Reichtum nach Glück, doch vergeblich. Und dann beobachtete er das Leben der Menschen und er kam immer wieder zu demselben Schluss, zu diesen selben deprimierenden und frustrierenden Ergebnissen. Alles auf dieser Erde, losgelöst von Gott, ist absolut sinnlos. Zudem erkannte er, dass das Leben auf dieser Erde nicht nur sinnlos ist, sondern auch total ungerecht. In den letzten Predigten haben wir gesehen, dass Salomo das Rechtswesen betrachtete und feststellen musste, dass der Ort, wo Gerechtigkeit herrschen sollte, total korrumpiert ist. Er erkennt, das Leben ist nicht nur sinnlos, sondern das Leben ist geprägt von Gesetzlosigkeit, von Gottlosigkeit und von Ungerechtigkeit. Daher kommt Salomo immer wieder zu dem Ergebnis, dass es für den Menschen auf dieser Erde eigentlich nichts Besseres gibt, als sein Leben zu genießen. Zu essen, zu trinken, auch das kommt von Gott. Also genieß dein Leben in dieser gottlosen, verfluchten Welt. All das Gute, was du irgendwie haben kannst, nimm es und genieß es. Zudem haben wir in der letzten Predigt gesehen, dass Salomo auch erkannte, dass es in dieser Welt noch eine weitere Freude gibt, die der Mensch genießen kann, nämlich Freundschaft. Es ist gut für den Menschen in dieser bösen Welt, nicht alleine zu sein, sondern einen Kameraden zu haben, einen guten Freund an der Seite zu haben, mit dem du durch dick und dünn gehen kannst. Das ist eine Gabe Gottes, die der Mensch hat und die der Mensch genießen kann. Doch nun wendet Salomo seinen Blick erneut auf diese Erde und zeigt uns einen weiteren Faktor, wieso das Leben auf dieser Erde, getrennt von Gott, sinnlos ist. Er betrachtet die Politik. Und er kommt zu dem Ergebnis, egal ob du einen alten, törichten König oder einen jungen, klugen König hast, am Ende wird sich das Volk an keinen der beiden erinnern. Und deswegen ist auch das sinnlos und Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Wenn ein Volk Gott von sich gestoßen hat und ohne Gott lebt, dann kann die Regierung töricht oder auch gut sein. Das Volk wird dennoch niemals zufrieden sein. Wenn du in der Regierung nach Glück und Hoffnung und Rettung suchst, wirst du enttäuscht werden. Dieser Abschnitt soll uns lehren, unser Vertrauen und unsere Hoffnung nicht auf unsere Regierung oder irgendwelche Menschen zu setzen, sondern allein auf Gott. Wenn wir glauben, dass die AfD uns ein besseres Land machen würde, dann liegen wir falsch. Geschwister, selbst wenn wir einen christlichen Politiker bekommen würden, wäre das keine Garantie, dass wir zufriedener und glücklicher sein werden. Wenn wir unsere Hoffnung auf Menschen setzen, dann werden wir enttäuscht werden. Das ist, was Salomo hier deutlich machen will. Er will uns aufzeigen, setz deine Hoffnung nicht auf die Politik und auf die Regierung. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du dazu tendierst, viel nach Politik zu schauen und deine Freude und dein Glück davon abhängig zu machen, wie unser Land regiert wird, dann wirst du enttäuscht werden. Und lass dich heute von Salomo und seiner Weisheit belehren, deine Hoffnung nicht auf die Regierung zu setzen, sondern auf Gott allein. Und so wollen wir heute erneut von Salomos Weisheit lernen, was unser Volk wirklich braucht, um dauerhaft glücklich zu sein. Dies wollen wir tun, indem wir auf folgende drei Aspekte dieses Textes eingehen. Erstens, der Albtraum eines Volkes. Zweitens, die Freude eines Volkes. Drittens, die Unzufriedenheit eines Volkes. Und dann wollen wir einige Schlussfolgerungen aus dem Gelernten ziehen. Also kommen wir zum Ersten, was wir lernen. Der Albtraum eines Volkes. Hier in Vers 13 stellt Salomo uns zwei Charaktere vor, indem er sie gegenüberstellt. Es heißt hier, besser ein armer und weiser Jüngling als ein alter und törichter König, der nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Der Kontrast zwischen diesen beiden Charakteren erstreckt sich auf drei Ebenen und könnte nicht größer sein. Der erste Gegensatz, der erste Kontrast bezieht sich auf ihren sozialen Status. Da ist der arme Mann und da ist der wohlhabende König. Starker Kontrast. Der zweite Gegensatz findet sich in ihrem Alter. Der arme Mann ist jung und der König ist alt. Und der dritte Gegensatz bezieht sich auf ihr Wissen. Der junge Mann ist weise, der alte König ist dumm, er ist töricht. Und vor allem dieser dritte Gegensatz, dass der Jüngling weise und der alte König töricht ist, ruft besondere Kontroversen auf. Denn insbesondere im Nahen Osten wird erwartet, dass ein alter König unübertroffen ist in seinem Wissen und in seiner Weisheit. Auch die Bibel lehrt, dass die Jünglinge eigentlich von Torheit und die Alten von Weisheit geleitet werden. In Sprüche 22, Vers 15 lesen wir, Narrheit ist gekettet an das Herz der Knaben. Also junge Leute neigen eher dazu, dumm und töricht zu handeln. Aber in Hiob 12, Vers 12 heißt es hingegen, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Also wenn du alt geworden bist und die Haare grau werden, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du ein weiser alter Mann oder eine weise alte Frau bist. Mit anderen Worten, Kinder und Jugendliche zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft töricht handeln. Doch ältere Menschen zeichnen sich durch ihr weises Leben aus. Doch Salomo macht hier interessanterweise eine andere Entdeckung. Ein Kommentator hat es folgendermaßen wiedergegeben. Diese Geschichte zeigt, dass Jugend, Armut und, wie wir noch sehen werden, sogar Gefangenschaft durch Weisheit überwunden werden können. Kurz gesagt, in der Weisheit liegt eine unschätzbare Kraft, ein unschätzbarer Wert, wodurch selbst junge Menschen eine steile Karriere hinlegen können und alte Menschen, die klug sein sollten, sogar überholen können. In gewisser Weise greift Salomo hier also nochmal das Thema der Weisheit auf und stellt sie der Torheit gegenüber, wie wir es bereits schon zweimal in diesem Buch gesehen haben. Einmal in Kapitel 1, diese Verse 12 bis 18 und in Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und erneut wird deutlich, dass es besser ist, weise zu sein als töricht. Tatsächlich kannst du als junger Mann oder als junge Frau durch Weisheit zu größerem Erfolg kommen im Leben als törichte Menschen im fortgeschrittenen Alter. Nun zeigt Salomo aber auch auf, worin genau die Torheit dieses alten Königs bestand. Dieser alte König, der über ein Volk regierte, er war dumm, er war töricht. Und woran bestand denn diese Torheit in seinem Leben? Salomo sagt über diesen König, über diesen alten törichten König, dass er nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Das heißt, wir haben hier einen Einzelgänger. Wir haben bereits in Kapitel 4, die Verse 7 bis 8 von diesem einsamen Geizhals gehört. Ein Mann, der alleine lebte. Und genau das ist dieser alte, törichte König. Er lebt alleine. Er lässt sich von niemandem etwas sagen. Er ist ein Einzelgänger. Und er nimmt den Rat von anderen Leuten nicht an. Und er fragt auch niemanden um Rat. Wieso? Weil er alles besser weiß. Und er will auch von niemandem belehrt werden. Wieso? Weil es ihn in seinem Stolz kränken würde. Er will nichts von anderen Leuten wissen, weil er weiß ja alles. Ein alter, törichter König, der sich nichts mehr sagen lässt. Dabei lehrt uns Jakobus im Neuen Testament, dass genau darin Weisheit besteht, wenn man sich etwas sagen lässt, wenn man sich korrigieren lässt. Das heißt, die Weisheit von oben, also die göttliche Weisheit, aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Jakobus 3, Vers 17. Also göttliche Weisheit besteht wirklich darin, wenn du göttliche Weisheit hast, dann zeichnest du dich darin aus, dass andere Leute zu dir kommen, die etwas sagen und du das nicht einfach abtust und sagst, lass mich in Ruhe, ich weiß es schon besser, sondern vielen Dank. Ich will es annehmen, ich will weiser werden, ich will zunehmen an meinem Wissen, deswegen nehme ich gerne an, was du mir gesagt hast. Auch das Buch der Sprüche lehrt uns diese wertvolle Weisheit. Das heißt in Sprüche 11, Vers 14, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, aber Rettung ist bei der Menge der Ratgeber. Also dort, wo du dich nicht beraten lässt, dort, wo du dich nicht führen lässt, da verfällt ein Volk. Aber dort, wo ein König sich beraten lässt, da gibt es Rettung. Dieser törichte König, er ruinierte das gesamte Volk. Er stürzte das gesamte Volk in den Ruin. Wieso? Weil er keine Führung hatte, weil er sich nicht beraten lassen hat. Weiter heißt es in Sprüche 15, Vers 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Dieser alte König, er hat sich vielleicht Pläne geschmiedet in seinem Kopf und in seinem Kämmerlein, aber er hat sie nie mit jemandem durchgesprochen, hat sich nicht beraten lassen und deswegen sind seine Pläne zustande geworden und das Volk wurde ruiniert. Und eine letzte Stelle, Sprüche 24, 5 bis 6. Ein weiser Mann ist stark und ein Mann von Erkenntnis befestigt seine Kraft, denn Mit weiser Überlegung wirst du glücklich Krieg führen und bei der Ratgebermenge ist Rettung. Wir sehen, die Schrift wiederholt sich. Zieh nicht in den Krieg, bevor du dich nicht beraten lassen hast. Denn wenn du in den Krieg ziehst, ohne dich beraten zu lassen, wirst du scheitern. Vielleicht gibt es Leute, die haben schon Erfahrung, Kriegserfahrung, die können dir Taktiken beibringen und du sagst, nein, ich will das alles gar nicht wissen. Und du schickst 10.000 Leute in den Krieg und davon kommt keiner mehr zurück und du hast 10.000 Seelen auf deinem Gewissen. Und so töricht war dieser alte, törichte König. Er stürzte sich, sein Königreich und die Bevölkerung in den Ruin. Diese Verse machen also unmissverständlich deutlich, dass es ein markantes Kennzeichen von Dummheit und Torheit ist, wenn man sich nicht beraten lässt. Wo ein König, wo ein Präsident, wo ein Kanzler oder irgendjemand in Führungspositionen sitzt, so stolz ist und sich nicht mehr beraten lässt, leiden diejenigen, die unter seiner Führung sind. Wenn unser Bundeskanzler sich nicht beraten lässt von klugen Personen, dann leidet nicht nur er oder seine Regierung, sondern das gesamte Volk unter seiner Dummheit. Nun, es ist der größte Albtraum. Deswegen habe ich diesen Punkt auch so beschrieben. Es ist der größte Albtraum, unter einer Führung zu sein, wo die Leitung stur, stolz, überheblich oder besserwisserisch ist. Und dies trifft auf alle Bereiche des Lebens zu. Ich fokussiere mich hier speziell auf Politik und auf die Regierung. Aber wir können diesen Gedanken auch breiter anwenden, nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Gemeinde oder auf die Familie. Ein Land leidet unter solch einer törichten Regierung. Eine Gemeinde wird zerstört, wenn die Leitung sich nichts mehr sagen lässt. Da kann dort ein alter, törichter Pastor sein, der sich nichts mehr sagen lässt und er wird die Gemeinde zerstören durch seine Torheit, durch seine Dummheit. Weil er zu stolz ist, sich von anderen Leuten etwas sagen zu lassen. Und seien sie jünger als er. Eine Familie wird zerstört von dem Haupt der Familie, dem Mann, wenn der Mann zu stolz ist, sich etwas sagen zu lassen. Und manchmal, liebe Brüder und liebe Männer, ist es auch gut, sich von seinen Frauen etwas sagen zu lassen. Es ist dumm und töricht und es wird die gesamte Familie zerstören, wenn wir uns nichts mehr sagen lassen. Wenn man sich nicht mehr traut, zum Pastor zu gehen, um ihn etwas zu fragen, wenn man sich nicht mehr traut, zu seinem Mann oder zu seinem Papa zu gehen, wenn man sich nicht mehr traut, zu seinem Kanzler zu gehen, weil man sowieso schon weiß, ach, er hört mir sowieso nicht zu, er tut alles ab, dann leben wir in einem Albtraum, in einem großen, großen Albtraum. Egal wie klug oder wie gebildet diese Person sein mag, dadurch offenbart er seine Dummheit und seine Torheit. Und genau aus diesem Grund fordert Paulus uns auch auf, zu beten für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. 1. Timotheus 2, Vers 2. Bete für deinen Bundeskanzler, dass Gott ihm Weisheit gibt, sich beraten zu lassen. Beten wir so für unseren Bundeskanzler? Ja, ich bete auch, dass Gott uns eine neue Regierung schenkt und dass Gott unserem Bundeskanzler Weisheit gibt. Aber lasst uns beten, dass er, der jetzt aktuell in der Regierung ist, von Gott diese Weisheit empfängt, sich beraten zu lassen. Rat anzunehmen und nicht nur von Leuten, die genauso dumm sind wie er, sondern vielleicht von Leuten, die klüger sind wie er. Bete für deinen Pastor, dass Gott ihm Weisheit gibt, sich beraten zu lassen, sich etwas sagen zu lassen. Bete für dich selber, dass Gott dir diese Weisheit gibt, dir etwas sagen zu lassen. Dass du dadurch weise wirst und deine Weisheit zum Ausdruck bringst. Es wird dir zum Segen und zum Guten ausschlagen, wenn du bereit bist, dich bei Entscheidungen beraten zu lassen. Doch es wird dich und alle Personen in deinem Umfeld in einen Albtraum stürzen, wenn du beginnst, so stolz und hartherzig zu sein, dir nichts mehr sagen zu lassen. Also was braucht unser Land, im ersten Punkt zusammengefasst, am dringendsten? Zum einen eine Regierung, die sich etwas sagen lässt, um ihre Weisheit dadurch auch auf das Land zu bringen. Doch Salomo will uns nicht nur aufzeigen, worin der Albtraum eines Volkes besteht. Er will auch zeigen, worin die Freude eines Volkes besteht, worauf wir nun im zweiten Punkt näher eingehen wollen. Die Freude eines Volkes, die Verse 14 bis 16a. Hier heißt es in Vers 14, denn aus dem Haus der Gefangenen ging er, also der junge Weise, der arme weise Jüngling, ging er hervor, um König zu sein, obwohl er arm in seinem, dem alten König, seinem Königreich geboren war. Wir haben also von diesen beiden Charakteren den einen Charakter angeschaut, den alten, törichten König. Jetzt wollen wir diesen zweiten Charakter anschauen, den armen, weisen Jüngling. Wir haben gesehen, dass unter einem alten, törichten König der Albtraum über dich einbricht. Und jetzt wollen wir sehen, wie unter einem armen, weisen Jüngling die Freude zu einem Volk zurückkehrt. Durch seine Weisheit hat er es geschafft, das Volk für sich zu gewinnen und somit wieder Freude zum Volk zu bringen. Denn das Volk, das unter der törichten Regierung dieses alten Königs gelitten hat, sehnte sich nach einer neuen Regierung, so wie auch wir. Unser Bundeskanzler ist auch alt, über 70. Und wir sehnen uns auch irgendwo nach einer neuen Regierung. Am besten vielleicht auch ein Jüngling, sympathisch, charismatisch, der uns mitreißen kann, der vielleicht auch wirklich aus armen Verhältnissen kommt, der eine steile Karriere an den Tag legt und irgendwie sympathisch ist. Ja, schenk uns so jemanden. Vor allem die Jungen sehnen sich nach solchen Leuten, oder? Es würde uns Freude bringen, es würde uns Zufriedenheit bringen, wenn wir wieder mal eine bessere Regierung hätten, die auch auf unsere Wünsche eingehen würden. Ist es nicht das, wonach sich unser Land sehnt, wonach vielleicht du dich auch sehnst? Setzen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht auch auf Menschen, die vielleicht sympathischer und besser sind als die gegenwärtige Regierung? Nun, genau so ein sympathischer junger Mann war dieser arme, weise Jüngling. Lasst uns diesen bemerkenswerten Werdegang von diesem armen, weisen Jüngling anschauen, wie er aus dem tiefsten Loch zum höchsten Thron gekommen ist. Nochmal, es heißt, denn aus dem Haus der Gefangenen ging er hervor, um König zu sein, obwohl er arm in seinem Königreich geboren war. Hier haben wir drei äußerst bemerkenswerte Informationen. Zum einen lernen wir hier, dass dieser Jüngling arm in seinem Königreich geboren war. Und mit diesem Seinen bezieht Salomo sich auf das Königreich dieses armen, törichten Königs. Also dieser arme Jüngling ist in dem Königreich von diesem armen, törichten König geboren. Zudem bekommen wir hier die Information, dass er aus dem Haus der Gefangenschaft hervorging. Das heißt, er war gefangen. Und er ist zudem arm in seinem Königreich geboren. Das heißt, er ist in armen Verhältnissen geboren in dem Königreich des alten, törichten Königs, sehr arme Verhältnisse. Und wir wissen es nicht, Salomo nennt uns keine Informationen, das ist jetzt einfach nur vielleicht rein interpretiert von mir. Vielleicht ist er aufgewachsen in armen Verhältnissen aufgrund der Torheit dieses alten Königs und vielleicht ist er ein politischer Aktivist geworden und kam deshalb ins Gefängnis. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen er ins Gefängnis kam, aber es könnte ein Grund gewesen sein. Und so landet er im Gefängnis, dieser arme, weise Jüngling. Aber dann lernen wir hier noch, dass dieser Jüngling, der arm geboren wurde und ins Gefängnis kam, von dort frei kam, um König zu sein. Um König zu sein. Das ist ja nicht mal eine steile Karriere. Arm, Knast, König. Du wirst in ärmlichen Verhältnissen geboren. Du wirst aufmüpfig in diesem Königreich, kommst ins Gefängnis. Und dann hast du eine gewisse Weisheit in deinem jungen Alter bekommen, dass du, nachdem du aus dem Gefängnis rauskommst, das Volk in solch einer Weise hinter dich ziehen kannst, dass sie beginnen, dich zu feiern und als König einzusetzen. Das war aufgrund seiner Weisheit. Es war ein armer, weiser Jüngling, der König geworden ist. Nur noch wenn dieses Beispiel ein fiktives Beispiel ist, das Salomo hier verwendet, finden wir in der Schrift einige Beispiele, welche dieses Szenario widerspiegeln. Ich möchte euch drei Beispiele nennen, die uns alle bekannt sind. Das erste Beispiel ist Josef. Wir kennen die Geschichte von Josef, wie er von seinen neidischen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Und dort arbeitete er dann zunächst im Haus des Potiphars, kam dann aber ins Gefängnis. Wieso? Weil die Frau von Potiphar mit ihm schlafen wollte. Josef sich aber weigerte, mit ihr zu schlafen, und dann hat sie ihn fälschlicherweise angeklagt und Josef kam ins Gefängnis. Und dort war er dann einige Jahre im Gefängnis, bis irgendwann mal der Pharao, der König von Ägypten, einen Traum hatte und er mitbekommen hat, dass es dort jemanden im Knast gibt, der Träume deuten kann. Und dann hat er diesen Josef aus dem Gefängnis geholt und Josef konnte dem ägyptischen Pharao den Traum deuten und wurde dann der zweitmächtigste Mann im Land. Was für eine steile Karriere. Aus armen Verhältnissen nach Ägypten verkauft, dort ins Gefängnis gekommen und plötzlich direkt auf dem Königshof, neben dem König auf dem Thron sitzend, das Volk regierend. Ein zweites Beispiel ist David. Auch David wurde in eine kleine und unbedeutende Familie hineingeboren. Er war der jüngste Sohn, er war ein Schafhirte. Und nachdem er den Riesen Goliath besiegte und das Volk ihn liebgewonnen hat, wollte Saul ihn aus Neid töten. David war jahrelang auf der Flucht, hat sich in Höhlen versteckt, war in gewisser Weise ein Geächteter und hatte keine bleibende Stätte. Er war wie ein Gefangener. Doch nachdem Saul gestorben war, wurde David vom Volk zum König über ganz Israel gesalbt. Auch das nenne ich mal eine steile Karriere. Wie geschah das? Durch Weisheit. Wie wurde Josef aus dem Gefängnis zum Königshof gebracht? Durch Weisheit. Gott gab ihm Weisheit, Träume zu deuten. Wie kam David zum Königshof? Durch Weisheit. Gott gab ihm Weisheit, Saul nicht vorher zu töten, sondern geduldig auf den Zeitpunkt Gottes zu warten. Und ein drittes Beispiel ist Jesus selbst, unser Herr und Heiland. Auch er wurde in Bethlehem, dem geringsten Dorf in Israel, geboren. Er wurde in einem Stall unter den ärmsten Umständen geboren, die man sich nur vorstellen kann. Er wurde von seinem eigenen Volk gehasst und abgelehnt. Er wurde verurteilt und ermordet. Doch die Schrift sagt uns, dass er nun erhöht ist bis in den höchsten Ort, dass er nun der König aller Könige und der Herr aller Herren ist und dass jedes Knie sich beugen wird vor diesem König und jede Zunge bekennen wird, dass er König ist. Wie kam es, dass ein Mensch in einem armen Verhältnis geboren wird, am Kreuz jämmerlich stirbt, auferstanden ist und sich zu Rechten Gottes setzt und nun beansprucht, König der Könige und Herr der Herren zu sein? Nun, weil er Gott selbst ist, die Weisheit in Person. Und so sehen wir dieses Prinzip, das Salomo hier versucht deutlich zu machen, sehen wir in der Schrift sehr, sehr häufig. Dass wenn Gott einem Menschen Weisheit gibt, dann spielt es keine Rolle, in welchen sozialen Umständen du geboren wirst. Dann spielt es keine Rolle, wie du lebst. Dann kannst du aus den ärmlichsten Verhältnissen eine steile Karriere an den Tag legen. Du kannst es weit in deinem Leben bringen. Nun, weise zu sein, was bedeutet es, weise zu sein? Weise zu sein bedeutet, grob zusammengefasst, nicht nur intellektuelles Wissen zu haben. Viele Leute haben viel Wissen, sind aber dumm. Weisheit zu haben bedeutet, dieses Wissen, das Gott dir gegeben hat, dieses Wissen, das du hast, auch praktisch in die Tat umzusetzen. Also nach dem zu leben, was du gelernt hast. Biblisch betrachtet bedeutet Weisheit, nicht nur intellektuelles Wissen über Gott und über sein Wort und über Theologie zu haben, sondern dieses Wissen, das du über Gott, sein Wort und Theologie hast, wirkt sich praktisch auf dein Leben aus, sodass du nach dem lebst, was du weißt. Das ist Weisheit. Und dieser arme, weise Jüngling hatte Weisheit, die Gunst des Volkes zu gewinnen, sodass das Volk ihn schließlich zum König machte. Wir sehen die Liebe und die Gunst des Volkes zu diesem Jüngling in Vers 15. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, mit dem Jüngling, dem Zweiten, der an die Stelle jenes, also des alten Königs, treten sollte. Und in Vers 16a heißt es dann noch, kein Ende all des Volkes, aller derer, denen er vorstand. Wir sehen hier also ein großes Volk und wie dieses Volk eine große Sympathie zu ihrem jungen König hegt. Denn dieser König hat es durch seine Weisheit vermutlich nicht nur aus dem Gefängnis hin zum Thron geschafft, sondern leitet das Volk nun auch mit dieser Weisheit. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand irgendwelche Sprüche klopft und weise scheint und dann wird er Kanzler und hält seine Versprechen nicht. Oder da klopft jemand tolle Sprüche und wird dann wirklich Kanzler und hält sogar das, was er versprochen hat. Und ich gehe mal stark davon aus, dieser arme, weise Jüngling hielt auch das, was er versprochen hat. Und dem Volk ging es gut. Da war das ganze Volk hinter diesem König und sie feierten ihn. Eine große Freude für das gesamte Volk. Nun, Geschwister, wir würden uns das auch freuen. Und vielleicht wünschen wir uns vielleicht selber auch teilweise irgendwie so eine steile Karriere. Vielleicht sind wir auch in armen Verhältnissen geboren, vielleicht kennt uns auch niemand. Und wir wünschen uns auch Weisheit. Aber lasst mich eine geistliche Anwendung von diesem Punkt nun auf uns projizieren. Eine geistliche Anwendung. Diese Illustration des armen Jünglings, der aus dem Gefängnis zu einer königlichen Würde gelangt, verbildlicht nämlich eine geistliche Realität. Nämlich, so wie der arme Jüngling, waren auch wir alle geistlich arm und Gefangene der Sünde und des Satans. Wir waren gebunden an eherne Fesseln. Doch indem Gott uns Weisheit gab, indem er uns Weisheit gab, konnten wir durch die Weisheit und die Erkenntnis, die Gott uns gegeben hat, erkennen, dass wir im Gefängnis sind. Und durch diese Weisheit konnten wir aus dem Gefängnis der Sünde und der Sklaverei des Satans hinauskommen. Wie? Indem wir weise geworden sind durch die Errettung, durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus sagt über die Heilige Schriften, dass sie imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 3, Vers 15. Gott gab dir, wenn du heute ein Kind Gottes bist, dann hat Gott dir eine königliche Würde gegeben. Er hat dich aus dem tiefsten Loch an den höchsten Ort versetzt. Und wir sitzen mit Christus Jesus nun in den himmlischen Örtern zusammen. Verstehen wir, was uns die Schrift aufzeigen will? Wir sind in den ärmsten Verhältnissen geboren worden. Wir waren alle Gefangene der Sünde. Und Gott hat uns Gnade und Weisheit gegeben, aus diesem Loch herauszukommen und nun gemeinsam mit Christus zu regieren. Sehen wir, wie wertvoll es ist, Weisheit zu erlangen, nicht nur um auf dieser Welt ein tolles Leben zu haben. Nicht nur, um auf dieser Welt Würde und Ehre zu empfangen. Die Würde und Ehre dieser Welt, die wird vergehen. Aber wir haben Weisheit, die uns eine Würde und eine Ehre gibt, die weitaus größer ist als jede menschliche Würde und Ehre. Es ist eine göttliche Würde. Wir dürfen Söhne und Töchter Gottes heißen und gemeinsam mit Christus Könige sein und mit ihm regieren. Durch die Weisheit, die Gott uns gibt. Lasst uns nach dieser Weisheit trachten. Lasst uns Gott anflehen. Lasst uns Gott anflehen. Wenn du heute hier sitzt und noch tot in deinen Sünden bist, wenn du keinen Frieden mit Gott hast und du weißt es, ob du Frieden mit Gott hast oder nicht, ob du noch in deiner Sünde bist oder nicht, ob du tot bist, geistlich oder nicht, du weißt es. Und wenn du hier sitzt und immer noch getrennt bist von Gott und seinen Zorn fürchtest, dann fleh ihn an, dass er dich weise macht zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus, dass er dir Weisheit gibt, deine Sünde zu erkennen, dass er dir Weisheit gibt, Christus zu sehen, dass er dir Weisheit gibt, Buße zu tun und dich abzuwenden von deinen Sünden und Christus im Glauben zu ergreifen. Flehe ihn an und er wird Weisheit geben, weil Gott es versprochen hat. Er sagt in Jakobus Kapitel 1, dass wenn es dir an Weisheit mangelt, so bitte den Herrn und er wird dir geben. Und du wirst weise zur Rettung. Und wenn du schon weise geworden bist zur Rettung, dann flehe ihn weiterhin jeden Tag dafür an, dass er dich weise macht, auf diesem Lebensweg so zu leben, wie es ihm gefällt, damit du sowohl von Menschen, aber vor allem von Gott Ehre und Würde empfängst. Das ist also die Freude eines Volkes. Das ist die Freude einer Gemeinde. Das ist die Freude eines Hauses. Dort, wo Kanzler, Pastoren, Ehemänner oder sonstige Leute in Leitungsfunktionen sind, diese Weisheit von Gott haben, nach seinem Willen zu leben, dort herrscht Freude in einem Volk, in einer Gemeinde und in einem Haus. Nun, wir haben mehrfach gelernt, dass Salomo ein Pessimist ist, dass er wahrscheinlich teilweise an Depressionen litt. Und deswegen kommt er wieder mal am Ende dieses Abschnitts zu einer ernüchternden Feststellung, was uns zum dritten Punkt führt, die Unzufriedenheit eines Volkes. Die Unzufriedenheit eines Volkes, Vers 16b. Kein Ende all des Volkes, aller derer, denen er vorstand. Dennoch werden sich die Späteren nicht über ihn freuen. Denn auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Vielleicht wächst eine jüngere Generation heran, die den früheren alten törichten König nicht mehr kannte und die Konsequenzen seiner törichten Regierung nicht an ihrem eigenen Leib gespürt hat. Sie kennen nur diesen aktuellen, jungen, weisen König, der in seiner Jugend aufgrund seiner Weisheit König geworden ist. Und sie schätzen seine weise Regierung gar nicht mehr. Wieso? Weil sie nicht wissen, wie schlimm es ist, unter einer törichten Regierung zu leben. Und weil sie diese weise Regierung nicht mehr schätzen, finden sie manche Dinge, die der König tut, nicht mehr gut. Sie freuen sich nicht an dieser Regierung, weil sie es nicht wertschätzen. Sie sind unzufrieden und sie nörgeln über belanglose Dinge und sie freuen sich nicht über ihren König, über ihre Regierung. Und bei den nachkommenden Generationen, vielleicht ist dieser weise junge König schon gestorben, sie erinnern sich nicht mal mehr an ihn und an seine gute Führung und vergessen es und werden unzufrieden. Salomo kommt wieder mal zu seinem bekannten Schluss, auch das ist eitel und ein Haschen nach Wind. Worauf bezieht er sich hier? Auf die Politik. Du kannst einen alten, törichten König haben. Und er wird ersetzt von einem jungen, weisen König. Aber früher oder später wird der Punkt kommen, wo das Volk selbst unter einer guten Regierung unzufrieden wird. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Mir hat es unglaublich geholfen, ein Satz eines Kommentators, der Folgendes sagte zu diesem Punkt. Die meisten Menschen lassen sich mehr von ihren Hoffnungen auf die Zukunft bewegen, als vom Genuss dessen, was sie gegenwärtig besitzen. Darüber musste ich gestern mit meiner Frau sprechen. Wir sitzen da und denken und hoffen uns, die Zukunft wird besser, da werden unsere Kinder größer und nicht mehr so stressig. Und wir vergessen das gegenwärtige Gute. Die Zukunft wird besser, dann habe ich keine Prüfungen mehr. Und wir vergessen das gegenwärtige Gute. Die Zukunft wird besser, vielleicht habe ich dann ein Haus. Und wir vergessen das gegenwärtige Gute. Seht, wir leben in so einem Wohlstand, in so einer guten Welt. Gott gibt uns Unmengen an Güte. Und das Einzige, was wir schaffen, ist, in die Zukunft zu schauen und zu hoffen, dass es dann besser wird. Das ist töricht, liebe Geschwister. Wir müssen diese Wahrheit müssen wir erkennen und sie wird unser Leben transformieren und verändern. Nicht darauf zu hoffen, dass es in der Zukunft besser wird, sondern das Gute gegenwärtig zu sehen. Das Gute inmitten all des Schlechten zu sehen. Denn wir leben in einer gottlosen Welt, wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer sündigen Welt. Dennoch gibt Gott uns Gutes in dieser sündigen Welt und darauf lasst uns schauen und nicht zu hoffen, dass die Zukunft besser wird. Auch in der Gemeinde. Lass uns nicht darauf hoffen, dass die Zukunft uns ein besseres Gebäude schenkt, dass die Zukunft uns vielleicht einen besseren Pastor schenkt oder dass die Zukunft uns dies und jenes geben wird, sondern lass uns darauf schauen, was wir jetzt von Gott haben oder in der Familie, egal auf welchem Bereich wir dies projizieren. Auch die Gesellschaft und Politik. Lass uns doch dankbar sein. Lass uns doch dankbar sein für das, was wir hier haben. Der Mensch ist so wandelbar, dass er so schnell unzufrieden wird, selbst wenn es ihm gut geht, dass er den König, den er gestern gefeiert hat, morgen tötet. Kommt uns das bekannt vor? Wir waren bei unserem Herrn Jesus Christus. Gefühlt die ganze Welt hat ihn geliebt. Alle sind ihm nachgefolgt. Und als er an Palmsonntag in Jerusalem eingeritten ist, auf einem Eselsfohlen, da schrie das gesamte Volk: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe, Matthäus 21, Vers 9, mit anderen Worten, gepriesen sei unser König, der da kommt. Unser König. Ein paar Tage später rief genau das gleiche Volk: Kreuzige ihn, töte ihn. Und was haben sie noch gerufen? Sein Blut komme auf uns und auf unsere Kinder, auf die nachfolgende Generation. Sie werden sich nicht mehr erinnern an den guten König. Das sind du und ich. Das sind nicht die Juden damals, sondern das sind du und ich. Heute lieben wir jemanden und morgen hassen wir den wir gestern geliebt haben. Das ist die Wandelbarkeit eines Volkes, die Unzufriedenheit eines Volkes. Lasst uns nicht zu denen gehören, die unzufrieden sind mit unserer Regierung, die unzufrieden sind mit der Gemeinde, die unzufrieden sind mit der Familie oder was auch immer. Lasst uns auf das Gute schauen, das Gott uns gibt in der Gegenwart. Ausgehend von diesen drei Wahrheiten möchte ich einige Schlussfolgerungen ziehen und auf unser Leben anwenden. Insgesamt drei Schlussfolgerungen. Das erste, was wir lernen wollen, setze dein Vertrauen nicht auf irdische, sondern auf göttliche Regierung. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Kernpunkt, den Salomo hier vermitteln will, beziehungsweise den der Heilige Geist uns durch diesen Textabschnitt vermitteln will, den er inspiriert hat. Setze dein Vertrauen nicht auf irdische, sondern auf göttliche Regierung. Ich weiß, dass einige von euch dazu tendieren und versucht sind, viel politisch interessiert zu sein. Sich viel anzuhören, viel anzuschauen, sich Kopf und Gedanken zu machen und auf dieser und jener Internetseite zu sein und sich beeinflussen zu lassen, emotional und physisch beeinflussen zu lassen von den aktuellen politischen Dingen, die auf dieser Welt und vor allem in unserem Land vor sich gehen. Und dies ist ein Zeichen, liebe Bruder und liebe Schwester, lass es mich sehr deutlich, sehr klar und in aller Liebe sagen, ein Zeichen, dass du dein Vertrauen nicht auf Gottes Regierung, sondern auf eine irdische Regierung setzt. Und das ist Sünde. Wenn es auf dich zutrifft, dann lass dich ermahnen, hör auf damit. Es ist wichtig, sich zu informieren, immer wieder, aber nicht jeden Tag. 1, 2 oder 3 Stunden. Was sagt uns die Schrift in Psalm 146, die Verse 3-5? Vertraut nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus, er kehrt zu seiner Erde zurück. An demselben Tag gehen seine Pläne zugrunde. Glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinen Gott ist. Fürsten. Und liebe Geschwister, und selbst wenn es ein Christ wäre, David war auch ein Christ. Und er ist gestorben. Setz dein Vertrauen nicht auf Fürsten, auf eine irdische Regierung, sondern setz dein Vertrauen auf eine göttliche Regierung, auf Gott selbst, auf den Gott Jakobs, auf den ewig seienden, allmächtigen Gott, in dessen Hand alle Könige sind und die, der alle Könige regiert, wie es ihm gefällt. Er regiert die Welt und nicht die Könige da draußen. Setz dein Vertrauen also nicht auf eine irdische, sondern auf die göttliche Regierung. Das zweite, was wir lernen aus diesem Abschnitt, ähnlich wie der erste, aber doch etwas unterschieden: Mache nicht einen Menschen, sondern Christus zu deinem König. Ja, Gott hat die Regierung eingesetzt. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt und wir sollten uns der Regierung unterwerfen, sofern sie uns nicht zur Sünde verleiten oder sündige Dinge von uns fordern. Und wir wollen uns unserem König unterordnen und unterwerfen. Aber wir wollen unsere Regierung nicht anbeten. Das ist ein großer Unterschied. Ich unterordne mich meinem König, aber ich werfe mich nicht nieder vor ihm. Ich werfe mich vor einem einzigen König nieder und das ist Christus. Vor ihm beuge ich mich nicht, sondern vor ihm werfe ich mich auf den Staub mit meinem Angesicht, weil er der wahre König ist. Wisst ihr, als die Israeliten einen König begehrten, wie die Nationen, gleich den Nationen. Sie wollten einen König wie die Nation haben. Was sagte Gott dazu durch den Propheten Samuel? Ihr aber habt euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unglück und eurer Drangsalen gerettet hat und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. 1. Samuel 10, Vers 19. Wie hat das Volk Gott verworfen? Haben sie gesagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben? Oh, du bist uns egal? Nein, das haben sie nicht gesagt. Sie haben einfach nur gesagt, wir wollen einen König haben. Wobei Gott ihr König war. Und indem sie gesagt haben, wir wollen einen König haben, haben sie indirekt gesagt, wir wollen dich nicht mehr als unseren König haben. Und so haben sie ihn verworfen. Ist Jesus Christus dein König? Ist er dein König? Woher weißt du, ob er dein König ist? Unterordnest du dich ihm als dein König? Liebst du ihn als dein König? küsst du seine Füße als dein König. Bist du ihm gehorsam als dein König? Dienst du ihm als dein König? Ist er derjenige, der in deinem Leben regiert und dich leitet und du folgst ihm genauso, wie er dich regiert und er dich leitet oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, ist er nicht dein König, sondern dein Richter. Mach nicht einen Menschen oder irgendetwas anderes in deinem Leben zu deinem König, sondern Christus. Komm heute zu ihm. Unterwerf dich ihm und seiner Herrschaft. Er ist der beste König, der existiert. Seine Regierung ist eine gerechte und liebevolle und sanfte Regierung. Er ist der beste König, den man sich nur vorstellen kann. Alle anderen Könige werden dich knechten und töten. Er wird dich erlösen und segnen. Und eine dritte Wahrheit, die wir lernen aus diesem Text. Investiere nicht am vergänglichen, sondern am ewigen Königreich. Es ist nicht verboten, glaube ich persönlich, als Christen politisch aktiv zu sein. Ich glaube, es ist nicht verboten. Dennoch sollten wir als Christen unsere Kraft, unsere Zeit und unsere Gaben nicht in diese irdische, vergängliche Politik investieren, sondern vielmehr sollten wir unsere Zeit, unsere Kraft und unsere Gaben in das ewige Reich investieren, das niemals vergehen wird. Deswegen sagt Jesus auch, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Unser Verlangen, unser Denken, unser Handeln sollte sich viel mehr um das Reich Gottes drehen als um das Reich der Erde. Du solltest nicht zu viel im Internet rumsurfen, um zu schauen, was dort alles passiert ist in der Politik, sondern du solltest viel mehr in der Schrift herumsurfen, um dort zu schauen, was Gott dir sagt über sein Reich. Es ist doch so, dieses verfluchte Internet, es nimmt uns so sehr ein, wobei wir hier etwas haben, das ewig bleibt. Wir sollten danach trachten, in dieser Welt das Reich Gottes auszubreiten. Wir sollten danach trachten, in unserer Familie das Reich Gottes auszubreiten. Wir sollten danach trachten, in der Gemeinde das Reich Gottes auszubreiten. Wir sollten danach trachten, in unserem eigenen Herzen das Reich Gottes auszubreiten, indem wir Sünde töten und in der Heiligung wachsen. Das sollte unser Bestreben sein. Lass die Politik Politik machen. Investier du dich in das Reich Gottes. Und das wird ewig bleiben. Ich habe genug geredet. Ich denke, der Text hat uns deutlich einige Dinge mitgegeben. Und möge doch unser großer Gott in unserem Herzen mehr und mehr diese Regierung aufbauen und in dieser Welt die Regierung aufbauen, auch in dem kommenden Jahr 2026 seine Regierung aufbauen, damit sein Name verherrlicht wird und sein Reich komme. Amen.